Herzlich willkommen und guten Morgen zu unserem Panel zur praktischen Philosophie. Und also mein Name ist Doris Heidenseder. Ich habe selbst hier an der Uni studiert, war dann im Ausland und jetzt in Klagenfurt. Und ich darf nun den Herrn Andreas Müller vorstellen. Er arbeitet am Institut für Völker- und Europarecht an der Uni Innsbruck und wird uns heute über die Philosophie des Völkerrechts eine Renaissance eines Dialogs, Fragezeichen, ein bisschen darüber erzählen. Okay.
Vielen Dank. Also einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich komme, wie gesagt, vom Institut für Europa und Völkerrecht in Innsbruck und bin so ein bisschen, so kommt das so als Outsider rein, als zumindest nicht professioneller Philosoph. Trotzdem hat es mich sehr gereizt, als ich gesehen habe, dass das Generalthema Crossing Borders ist, Grenzen überschreiten, und dass es eine Schwerpunktsektion gibt, in die gewisse Überlegungen passen würden. Und vor dem Hintergrund möchte ich mich ein bisschen mit der Philosophie des Völkerrechts beschäftigen und dem, was man einer Renaissance derselben nennen könnte, weil es gibt starke Anzeichen, dass sich da in den letzten 20 Jahren einiges bewegt hat. Dafür kann man einige äußere Indikatoren nennen, also das sind jetzt willkürlich ausgewählte Beispiele. 2006 wurde ein neues Journal of Philosophy of International Law gegründet. 2009 hat Oxford University Press einen ziemlich voluminösen Band herausgegeben zur Philosophy of International Law. Die Routledge Encyclopedia of Philosophy hat auch vor nicht langer Zeit einen langen Eintrag zum Thema gekommen und, was, wenn man zumindest quantitativen Indikatoren trauen möchte, auch interessant ist. Von der Bibliografie dieses Beitrags sind 3/4 der zitierten Werke nach 2000 publiziert worden. Also es scheint hier einiges in Bewegung zu sein und ich möchte mich ein bisschen mit dieser vorgeblichen oder echten Renaissance der Philosophie des Völkerrechts auseinandersetzen. Und das will ich in 3 Schritten tun, sofern es die Zeit erlaubt. Ein ganz kurzer Blick in die Geschichte, dann die Frage, worin liegen mögliche Gründe, weshalb gerade, sagen wir mal, ab 1980, 90 die Dinge in Bewegung gekommen sind. Und schließlich möchte ich anhand von 2, 3 Beispielen verdeutlichen, illustrieren, wo zumindest aus völkerrechtlicher Sicht philosophischer Handlungsbedarf gegeben ist oder wäre. Aber zum ersten Teil. Hugo Grotius. Das ist nicht sehr originell, das ist ein Kniefall vor dem Mainstream. Hugo Grotius wird immer noch sehr weitgehend als der sogenannte Vater des Völkerrechts geführt. Darüber könnte man vieles Kritisches sagen, aber sei es drum. Hugo Grotius, also wir sind im Wesentlichen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, schreibt zu einer Zeit, in der das moderne Staatensystem, wie wir es heute noch kennen, entstanden ist. In den Religions- und Hegemonialkriegen des 17. Jahrhunderts wird der mittelalterliche Imperiumsgedanke endgültig verabschiedet. Papst und Kaisertum verlieren ihre Kraft als einheitsstiftende Ideen. Und von da, das ist jetzt natürlich sehr vereinfachend gesagt, entsteht die Verabschiedung dieses Paradigmas der Vertikalität in den internationalen Beziehungen hin zu einer neuen Horizontalität. Und das ist der Geist, aus dem der Begriff der Souveränität geboren wird, der noch heute für das Völkerrecht so bedeutsam ist. Die gleiche Souveränität der Staaten, wie es noch immer in Artikel 2 der Satzung der Vereinten Nationen verankert ist. Dieser Grundsatz der gleichen Souveränität wird zur Grundlage nicht nur von Grotius' Werk, sondern überhaupt der politischen Organisation der damaligen Zeit. Klassischerweise wird auf 1648 verwiesen, Westfälischer Friede, Ende des 30-jährigen Krieges. Und noch heute, interessanterweise, eher noch im angloamerikanischen Raum als bei uns, ist immer noch vom Westphalian System die Rede. Oder wenn für die Leute, die da weitergehen wollen oder weiterdenken wollen, von einem Post-Westphalian System. Also man sieht, das ist nach wie vor in der heutigen Diskussion noch ein Bezugspunkt, an dem man sich orientiert. Noch ein, zwei Wörter zur Geschichte. Worüber schreibt Grotius, wenn man genauer schaut? Man sagt immer Grotius, Vater des Völkerrechts. Sein Hauptwerk, 1625, heißt, das sind die 3 Bücher zum Recht von Krieg und Frieden. Interessanterweise redet er selber eigentlich überhaupt nicht vom Völkerrecht. Der Untertitel ist bemerkenswert. Da erklärt er nämlich, dass er in seinem Werk sowohl die Grundlagen des Jus Naturae, also des Naturrechts, und des Jus Gentium erklären wolle. Das sind jetzt zwei Begriffe, über die man viel mehr sagen sollte, als es die Zeit erlaubt. Bei Gotz ist jetzt immer den großen Streit gegeben, ob sein Naturrechtsbegriff ein eher religiöser oder säkular geprägter ist. Jedenfalls kann man sagen, dass die Weiterentwicklung der Naturrechtsdenker eine Verschiebung immer stärker hin zu einem säkularen Verständnis des Naturrechts gebracht hat und dass der für die frühe Völkerrechtsdiskussion bestimmen wird. Was das Cuius Gentium anlangt, verdient es besondere Beachtung, weil es dann oft mit Völkerrecht übersetzt wird, was so nicht stimmt. Jus Gentium, das Recht der Völker, kommt eigentlich aus dem römischen Recht und meint das Recht, das allen Völkern gemeinsam ist. Damit waren durchaus Institutionen gemeint, die man in allen Völkern findet, wie Eheschließung, Testamentserrichtung, Schenkung, Kaufvertrag. In der Zeit vor Grotius, also schon im Spätmittelalter, zum Beispiel bei Suarez, der frühen Neuzeit, um das sozusagen, vermischt sich dieser Begriff des Jus Gentium, des allen Völkern gemeinsamen Rechts, immer mehr mit genuin internationalen Elementen. Zum Beispiel der Behandlung von Kriegsgefangenen oder dem Beuterecht im Krieg. Daraus entsteht ein Amalgam von internationalem Recht, von innerstaatlichem Recht, von überstaatlichem Recht, mit dem so die junge Völkerrechtsentwicklung startet. Das Verdienst, den Begriff internationales Terminus Technicus identifiziert zu haben, wird gemeinhin Jeremy Bentham zugeschrieben. Wieso sage ich jetzt das alles bei einem Vortrag, der eigentlich über die Renaissance der Philosophie des Völkerrechts im 20. Jahrhundert oder am Beginn des 21. Jahrhunderts von dem handeln soll? Weil damit zwei wesentliche Grundlagen festgelegt waren, mit denen sich das Völkerrecht in den nächsten Jahrhundert herumschlagen sollten. Das eine ist, Völkerrecht wird zu einem, und so ist es konsequent verstanden worden, zu einem strikt und exklusiv zwischenstaatlichen Recht. Das ist das eine. Das zweite, das merkt man schon, wenn man den Titel von Grotius Erkenning, das Recht vom Krieg und Frieden, und man könnte viele seiner Zeitgenossen nennen, ich erinnere an die Kantsche Friedensschrift oder noch immer Hans Kelsen, Peace Through Law von 1944, als Hauptziel und teilweise sogar als einziges Ziel des Völkerrechts wird die Friedenssicherung festgelegt in den internationalen Beziehungen. Und auch heute noch steht da, Artikel 1, Hauptzweck der Vereinten Nationen, ist den Weltfrieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und diese beiden Fixsterne am Völkerrechtshimmel, die Exklusivität der Staaten als Völkerrechtssubjekte und der Fokus auf die Friedenssicherung, die kommen gerade zu Ende des 20. Jahrhunderts zunehmend ins Wanken. Und damit zusammen fällt eine bemerkenswerte Reaktivierung der philosophischen Bestrebungen im Völkerrecht. Man könnte sogar davon reden, dass es aus einem gewissen Dornröschenschlaf erwacht ist, einfach ein paar Eckpunkte in dem Zusammenhang. John Rawls mit seinem 1999 erschienenen The Law of Peoples, viele, viele andere Strömungen im angloamerikanischen Bereich, im Bereich der Critical Legal Theory, im Bereich der ökonomischen Analyse des Rechts, aber auch am Kontinent, Jürgen Habermas und Ottfried Höffe können hier genannt werden. Worin lassen sich nun genauer die Gründe sehen für das wiedererwachende Interesse am Völkerrecht? Der eine Grund, oder die Gründe wurden schon angedeutet, ich will sie ganz kurz entfalten. Ich meine, das ist fast Triviales zu sagen, aber ich denke, man kann es doch sagen, dass in Krisen- und Wendezeiten aus Sicht von Einzeldisziplinen ein besonderer Bedarf nach philosophischer Reflexion besteht. Das kann man für die grotianische Zeit sagen, für die Entstehungsphase des modernen Völkerrechts als eigenständiger Disziplin. Das kann man, wenn man einen zweiten Ankerpunkt oder Orientierungspunkt nehmen will, zum Beispiel für die Zwischenkriegszeit nehmen, also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo die Ordnung des 19. Jahrhunderts ins Wanken kam und zusammenbrach, wo sich Denker wie auch Völkerrechtler wie Hans Kelsen und Karl Schmitt darum bemüht haben, auf sehr verschiedene Weise eine neue Ordnung in die Dinge zu bringen und so dazu sehr grundlegende Dinge, Überlegungen angestellt haben. Und ähnlich kann man das auch für die Zeit um 1990 sagen. Über Jahrzehnte war nach dem Zweiten Weltkrieg, vornehmlich durch den Kalten Krieg, das Völkerrecht eingefroren und festgelegt in einem bipolaren Mächtegleichgewicht, was weder den Bedarf noch auch die Möglichkeit gegeben hat, da große grundsätzliche Überlegungen anzustellen. Umgekehrt lässt sich argumentieren, dass das Aufblühen der Philosophie des Völkerrechts ab den frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts eng mit diesen geopolitischen Verschiebungen zusammenhängt, die wir alle miterlebt haben. Zusammenbruch der Sowjetunion, Fall des Eisernen Vorhangs, die Neugestaltung der Staatenwelt in Süd- und Osteuropa und in anderen Teilen der Welt. Von dieser bipolaren Umklammerung befreit, sah sich das Völkerrecht neuen Herausforderungen und Chancen gegenüber, ohne dass es noch genau wusste, was auf es zukam. Und diese Entwicklungen, die sich in den letzten 20 Jahren vollzogen haben, waren alles andere als einblickig, sondern sehr ambivalent. Sie haben massive Menschenrechts- und Demokratisierungsschübe gebracht in vielen Ländern der Welt, ebenso wie unzählige kriegerische Auseinandersetzungen auf inner- und zwischenstaatlichen Ebene. 11. September, und die Beispiele könnten unendlich vermehrt werden, und denken wir nur an dieses Jahr, an den sogenannten echten arabischen Frühling, an die nur wenige hundert Kilometer entfernt von uns stattfindende NATO-Militäraktion in Libyen und die Tötung von Osama bin Ladens. Das heißt, Punkt 1, Philosophie des Völkerrechts als einerseits Indikator einer Krise des Völkerrechts und vielleicht auch als potenzieller oder erhoffter Krisenhelfer. Zweiter Punkt. In den letzten beiden Jahrzehnten ist es zu einer verstärkten Reflexion gekommen, zu einer massiven Erweiterung des Aufgabenkreises der Philosophie, Entschuldigung, des Völkerrechts, über das ursprüngliche reine Friedensziel hinaus. Das wird dann meistens mit der sogenannten Globalisierung in Verbindung gebracht. Über diesen Begriff möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen, weil er so erklärungsbedürftig ist. Wichtig ist, dass das Völkerrecht in den letzten 20, 30 Jahren auf seine Arbeitsliste, auf seine Agenda eine ganze Reihe von neuen Aufgaben bekommen hat. In ganz verstärktem Maß. Menschenrechte und Demokratie, Verfolgung von Menschheitsverbrechen, gerechte Verteilung von Ressourcen, Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung. Und heute auch noch die Regulierung der Finanzmärkte und die Weltwirtschaft und was sonst noch alles dazu kommt. Das klassische Verständnis des Völkerrechts als Rumpfrechtsordnung ist so immer mehr unter Druck gekommen und heute gehen viele schon davon aus, dass Völkerrecht ein genauso in seinen Zielen umfassendes Rechtssystem sein kann wie das innerstaatliche Recht. Das erhöht aber auch die Chance von Zielkonflikten und die Notwendigkeit, Strategien zur Schlichtung von solchen Zielkonflikten zu entwickeln. Also Punkt 2. Erweiterung der Aufgaben des Völkerrechts über das klassische Friedensziel hinaus. Drittens, und das ist wahrscheinlich von den dreien die strukturell wichtigste und nachhaltigste Verschiebung, hat sich in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten 20 Jahren das strukturell institutionelle Gefüge des Völkerrechts grundlegend gewandelt. Ich habe gesagt, seit Grotius, also da noch nicht in Reimform, aber dann später, wurde diese Idee herausgebildet, dass Völkerrecht ein reserviertes Recht zwischen Staaten ist, als souveränen Völkerrechtssubjekten. Die Idee, der Fall im 19. Jahrhundert war, dass die Staaten die primären, originären oder exklusiven Subjekte der Völkerrechtsordnung sind. Die Menschen, also wir, wurden zu bloßen Objekten oder Statisten im Völkerrecht. Nun gibt es starke Anzeichen, dass der Mensch ins Völkerrecht zurückkehrt und zu einem Subjekt des Völkerrechts wird. Das zeigt sich im Bereich des Rechts der Menschenrechte, des humanitären Völkerrechts, des Völkerstrafrechts. Und nur ein einziges Beispiel, das Straftribunal der Vereinten Nationen für das ehemalige Jugoslawien mit Sitz in Den Haag, dem gerade, das ist heute Donnerstag, gestern oder vorgestern, General Ratko Mladic überstellt worden ist zur Aburteilung, hat in einer berühmten Entscheidung von 1995 festgehalten, dass, Zitat, a state sovereignty-oriented approach has been gradually supplanted by a human-being-oriented approach. Bemerkenswerterweise fügt es dann gleich daran, an diese Analyse aus der Jetztzeit, einen Satz des antik-römischen Juristen Hermogenianus an, auf Latein, hominum causa omne jus constitutum est. Alles Recht ist um des Menschen willen eingerichtet. Das ist ein Skandal für das klassische Völkerrecht, dieser Satz. Und so haben viele auch darauf reagiert. Von einer, wie man sagen könnte, humanistisch-völkerrechtlichen Perspektive aus, wird mit der Rehabilitierung des Individuums als Völkerrechtssubjekt lediglich der natürliche oder Naturzustand einer jeden Rechtsordnung herausgestellt. Die philosophischen Voraussetzungen und Implikationen solcher massiver theoretischer Verschiebungen sind bis jetzt aber oft nicht ausreichend reflektiert. Also Punkt 3, Erosion des Monopols der Staaten als Völkerrechtssubjekte. In den verbleibenden 5 Minuten?
Ja.
Okay. möchte ganz kurz drei Beispiele nennen, drei konkrete Beispiele, wo man sieht, womit sich Völkerrechtler heute konkret herumschlagen, wo mit diesen grundlegenden Verschiebungen im Hintergrund auch, wie ich hoffe, gezeigt werden kann und soll, wo es Möglichkeit und Bedarf zu einem intensivierten Gespräch zwischen Völkerrechtswissenschaft und Philosophie gibt. Erstens, aus dem Ziel der Friedenssicherung, das über lange Zeit ganz selbstverständlich als Primärzweck des Völkerrechts galt, wurde unter anderem das Interventionsverbot abgeleitet. Das heißt, man war allgemein der Meinung, dass der Respekt der staatlichen Souveränität durch andere Völkerrechtssubjekte und internationale Staatengemeinschaft am ehesten der Befriedungs- und Stabilisierungsfunktion des Völkerrechts diene. Mit dem stärkeren Fokus auf das Individuum haben sich diesbezüglich Verschiebungen ergeben. Und das zeigt sich namentlich bei der laufenden und massiven und sehr kontroversiellen Debatte um die sogenannte humanitäre Intervention, das heißt das militärische Eingreifen in die Angelegenheiten eines anderen Staates, wenn dort angeblich oder tatsächlich systematisch Menschenrechte der Bevölkerung verletzt werden. Nach herrschendem Völkerrecht ist eine solche humanitäre Intervention nur völkerrechtlich zulässig, wenn sie die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats erhält. Trotzdem scheint die Sache im Fluss zu sein. Ich erinnere an Kosovo, der Bombardierung von Belgrad 1999, Irak 2003. Damit wurden zwei, je nachdem auf welchem Standpunkt man steht, gefährliche oder verheißungsvolle Präzedenzfälle gesetzt. Und wieder in Bezug auf dieses Jahr, wir schauen nach Libyen, da haben wir eine humanitäre Intervention, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen genehmigt worden ist, wobei man streiten kann, ob der Umfang, in dem sie betrieben wird, ob der genehmigt ist. Jedenfalls macht das Fragen massiv virulent, wie die Stabilität in den nationalen Beziehungen zusammenzubringen ist, mit der Vermeidung oder Verhinderung von Unrecht, das unter dem Schleier der Souveränität gegen Zivilbevölkerungen begangen wird, wie man und ob man abwägt zwischen zu erwartenden Opferzahlen einer militärischen Intervention und den angeblich oder tatsächlich vermiedenen Opfern durch die Intervention. Das sind Fragen, mit denen sich Völkerrechtler herumschlagen, die aber, denke ich, in ihren Grundsatzimplikationen durchaus auch für eine Philosophie der internationalen Beziehungen, für eine Philosophie des Völkerrechts, für eine politische Philosophie auf internationaler Ebene relevant sind. Zweitens, von der Makroebene jetzt zur Mikroperspektive eines einzelnen Menschenlebens. Auch dieses ist, wie gesagt, dem Völkerrecht nicht mehr entzogen, nachdem der Einzelmensch über Jahrhunderte von der Souveränität abgeschirmt gewesen war. Nehmen wir nur unseren Kontinent her. Der Raum der Europäischen Konvention für Menschenrechte, der reicht von Lissabon bis Vladivostok. Und grundsätzlich hat jeder Europäer heute die Möglichkeit, ihn betreffende innerstaatliche Akte durch diesen Gerichtshof in Straßburg am Maßstab der EMRK prüfen zu lassen. Ich nehme ein willkürliches Beispiel, der Fall Treaty gegen Großbritannien von 2002. Er wird manchen vielleicht vertraut sein. Eine sterbenskranke britische Staatsbürgerin berief sich auf Artikel 2 der Menschenrechtskonvention, auf das darin verankerte Recht auf Leben, und leitete daraus die Freiheit ab, über ihren Tod und den Zeitpunkt desselben frei zu entscheiden. Sie war selber aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr in der Lage, das selbst zu tun, und hatte ihren Mann gebeten, das zu übernehmen, und er war bereit, es zu tun. Frau Prittys Auffassung zufolge griff ihr Heimatstaat Großbritannien in dieses Recht auf Leben dadurch ein, dass er ihren Mann mit Strafverfolgung drohte, wenn er sie, wie sie sich wünschte, töten würde. Die Rechtslage ist ebenso wie in Österreich, das wäre das Delikt der Tötung auf Verlangen. Der Gerichtshof stimmte ihr nicht zu, sondern kam zu einer Art non liquet. Er meinte, dass gegenwärtig oder überhaupt, das ist nicht so klar, aus dem Recht auf Leben kein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ableitbar sei. Also das Recht auf Leben hat keine negative Seite, wie zum Beispiel die Religionsfreiheit, die auch die Freiheit einschließt, nicht einer Religionsgemeinschaft anzuhören. Und er verwies weitgehend auf die Margin of Appreciation, den Ermessensspielraum der Einzelstaaten bei diesen schwierigen Fragen. Was dazu führt, dass es in dieser wichtigen Frage unterschiedliche Grundrechtestandards im europäischen Kontinent gibt. Daran zeigt sich, dass im menschenrechtlichen Bereich, der heute mindestens so sehr wie das Völkerrecht verankert ist, im innerstaatlichen Recht die philosophische Reflexion auf die anthropologischen und ethischen Voraussetzungen der Menschenrechte gefragt ist. Auf die damit eng zusammenhängende, in diesem Bereich anzusprechende Debatte um die Relativität der Menschenrechte gehe ich nicht ein, dafür weiß ich dankbar. Zumindest bei Relativität in der Moralphilosophie von meiner Kollegin Marie Josefik am Samstag. zu einem Zinsverband, von dem noch sprechen wird. Ein letztes Beispiel, dann bin ich auch schon fertig. Der Demovic-Fall vor dem schon genannten Straftribunal für Ex-Jugoslawien. General Ratko Mladic, also der vor wenigen Tagen verhaftet worden ist, der in den Medien auch der Schlächter von Srebrenica genannt wird, war führend, beteiligt, wenn nicht die führende Person, beim Massaker an 6000 bosnischen Muslimen 1995 in der bosnischen Enklave Srebrenica. Der Rasenmäher Demovic, um den es jetzt geht, der war ein einfacher Soldat, der an diesen Erschießungen beteiligt war und an einem der Tage, wie er selbst zugab, 70 bosnische Muslime eigenhändig tötete. Allerdings berief er sich glaubhaft darauf, dass ihm sein Kommandant sagte bzw. drohte, er könne sich gleich in die Reihe der zu Exekutierten stellen, wenn er nicht mitmachte. Drasen Radebovic war zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt und hatte eine Frau und ein eben geborenes Kind. Auf der Richterbank in der Berufungskammer entbrannte ein heftiger Streit darüber, ob dies eine Notstandssituation sei, die einen Freispruch rechtfertigen könne. Und die Meinungen gingen massiv auseinander. Die angloamerikanischen Richter beriefen sich auf den bei ihnen althergebrachten Grundsatz, dass unschuldiges menschliches Leben niemals straflos getötet werden dürfe. Die kontinentalen Richter folgten unserer Rechtstradition, wonach die Steuerungsfunktion des Rechts dort aufhöre, wo man nicht mehr erwarten könne, dass ein Durchschnittsmensch einen rechtskonformen Willen bildet. Hinter diesen divergierenden dogmatisch-juristischen Personen der beiden großen Rechtstraditionen stehen konfligierende ethische und anthropologische Vorstellungen, die gerade angesichts der Herausbildung eines sich vereinheitlichen, grundsätzlich weltweit geltenden Völkerstrafrechts philosophischer Reflexion bedürfen. Ich komme zum Schluss. Die philosophische Reflexion des Völkerrechts hat sich, ich denke, das ist offensichtlich, in den letzten beiden Jahrzehnten massiv intensiviert. Das ist auch verständlich, weil die internationalen Beziehungen im Allgemeinen und der Platz des Völkerrechts darin im Besonderen einem fundamentalen Wandel unterworfen sind. Die zuletzt genannten Beispiele haben, wie ich hoffe, gezeigt, dass es noch erheblichen Reflexionsbedarf auf allen Ebenen gibt. Ob der Dialog zwischen der Völkerrechtswissenschaft als Einzeldisziplin und der Philosophie als Grundlagen- oder Metadisziplin gilt, hängt von der gegenseitigen Bereitschaft zum Gespräch ab. Die Juristen, also da schauen wir auf uns, müssen bereit sein, ihr rechtspositivistisches Tageskleid immer wieder und öfter gegen das rechtsphilosophische Sonntagsgewand zu tauschen. Die Philosophen ihrerseits sollten mehr Bereitschaft zeigen, sich auch auf die Feinheiten und durchaus auch Technizitäten der konkreten völkerrechtlichen Probleme einzulassen. Dann kann beiderseits ein echter und, wie ich hoffe, nachhaltiger Beitrag zu einer Renaissance der Philosophie des Völkerrechts geleistet werden und das ist mein Schlusssatz, den, da hätte ich eigentlich mehr dazu sagen sollen, aber es soll dadurch hervorgehoben werden, dass ich es zuletzt sage. Und die Philosophie wäre, wie ich hoffe, ein guter Verbündeter im oft fast aussichtslosen Kampf der Völkerrechtswissenschaft, die Macht zu begrenzen und bündeln, die in kaum einer anderen Disziplin so massiv aufgegeben ist wie im Völkerrecht. Danke. Thank you.